wenn wir uns sozusagen auf etwas einlassen, auf etwas Unbekanntes auch positiv einlassen, ne, und was Positives dagegen setzen, und dann wird es auch positiv. Schon auch zum Teil viele Frauen, die schon Kinder geboren haben und auch sehr problematische Geburtserlebnisse haben. Natürlich auch, wo geht das los? Die Mädchen mit 14 gehen natürlich mit ihren Müttern, die denken, sie machen auch alles richtig. Ja? Und das ist jetzt so, zur Frauenärztin, da werden sie dann einmal sozusagen das erste Mal so aufgebockt, wie sich's halt gehört als Frau. Das ist eben, ne, so, und das ist dann auch, es ist alles andere als schön, aber die Mama steht dabei und sagt, das ist okay.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hebammenpods. Wir, das sind Jasmin Schütz
und Eva Schuster, und heute zu Gast bei uns
ist Birgit Brunner.
Genau, wir sind drei Hebammen und arbeiten in einem Geburtshaus in Berlin und ja, mit der außerklinischen Geburtshilfe und mit diesem Podcast nebenher. Heute haben wir die Birgit dabei, weil die viel Erfahrung mit Hypnose hat. Darf ich das so sagen? Oder Erfahrung?
Ja.
Ich weiß nicht, Birgit, wir haben uns ja immer ein bisschen vorgestellt. In den anderen Folgen möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
Zu mir als Hebamme vielleicht? Oder?
Ja, oder auch zu dir als Person, als das, Mensch, was dir wichtig erscheint.
Ich bin schon 47. Ist das wichtig? Für mich schon. Ja. Genau, ich bin Hebamme und habe in Charlottenburg am Klausenerplatz gearbeitet und jetzt in einem anderen Geburtshaus. Ihr sagt nicht, welches Geburtshaus das ist, oder?
Das können wir schon sagen.
Können wir schon sagen. Ach so, das habe ich mit gegründet und bin eigentlich von Anfang an auch schon nach meiner Ausbildung wirklich viel außerklinisch tätig gewesen. Ich habe eigentlich tatsächlich relativ wenig in Kliniken gearbeitet. Natürlich habe ich das. Ich habe auch Beleggeburten am Anfang gemacht und habe so ein bisschen, ja, Klinikerfahrung schon, habe aber mehr in der Außerklinik gearbeitet und habe eigentlich immer, also viel Geburtshilfe gemacht, nach wie vor, und habe von Anfang an auch gerne Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Das ist ja immer so ganz interessant, dass manche Hebammen machen das von Anfang an gerne und andere tatsächlich nicht so gerne. Ja, das ist ganz, das ganz spannend, dass das jetzt so, ja, und sich auch bei uns im Team so ein bisschen verändert. Naja, und ich habe das aber, fand das immer gut. Ich glaube, ich fand das auch nicht nur gut als Job, als Arbeit, als Geld verdiene ich. Ich hatte auch immer so eine Botschaft. Ich wollte auch tatsächlich irgendwas bewirken, also irgendwie schon auch die Frauen gut vorbereiten, eine gute Prävention auch für eine klinische Geburt, für die Frauen, den Frauen anbieten. Und dann habe ich irgendwann auch mit den eigenen Kindern vor circa 15 Jahren angefangen, vor allem Kurse auch für Mehrgebärende so zu geben und die dann auch zu entwickeln.
Da muss ich gleich fragen, das ist schon so ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich Mehrgebärendenkurse nur dann anbieten kann als Hebamme, wenn ich sag mal, mindestens eins, wenn nicht zwei Kinder geboren habe selber. Ist ja nirgends geschrieben, aber mein Eindruck ist es.
Habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn man dann nochmal sich besser, vielleicht ja, noch besser reinversetzen kann oder was weiß, was die Frauen wirklich brauchen in dem Moment, in dem sie ihr zweites Kind erwarten, habe ich auch das Gefühl.
Ist das so? Anders als Geburtshelferin, wo wir ja nicht voraussetzen, dass das
genau. Kind... Exakt. Bisschen wie bei Doulas. Ja, genau. Das ja auch fordern.
Ja, ist das so? Ja. Doulas müssen Kinder haben?
Doulas? Ja, bei der Doula-Ausbildung musst du mindestens einmal geboren haben.
Ist ja ein Ding, wusste ich nicht. Ja. Ja, cool. Naja, also ein ungeschriebenes, also es ist, glaube ich, eher so, dass diese Art von Geburtsvorbereitung für Mehrgebärende, die ja auch so ein bisschen das Spektrum Leben in Familie mit mehreren Kindern abdeckt. Also nicht nur das reine auf die Geburt vorbereiten, sondern sehr viel mehr der Fokus auf, was passiert danach, die größer werdende Familie und so weiter, Geschwisterbeziehung, sowas, ne? Ja, und auch Paarbeziehung, die sich natürlich auch nochmal verändert. Ich glaube, dass das ist erstmal was es nicht so automatisch gibt, auch relativ wenig Literatur dazu. Wirklich wenig Literatur
dazu. Wenn tatsächlich ein Feld, das ich noch nicht so...
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und ich habe das, es gab zwei Hebammen, die das auch gemacht haben, im Geburtshaus noch am Klausener Platz. Und da habe ich das so ein bisschen auch quasi geerbt und aber wirklich sehr entwickelt in diesen letzten 15 Jahren. Und ja, ich habe immer mal wieder Kolleginnen auch gefragt, ich hätte gar kein Problem damit, dass eine Kollegin reinkommt. Mhm. Ich hätte ein Problem damit, dass eine Kollegin einfach irgendwie sozusagen übernimmt, weil ich glaube, du kannst es nicht eins zu eins übertragen, aber ich hätte kein Problem damit, eine Kollegin da praktisch einzuführen. Das wäre aber tatsächlich auch mein, das wäre schon so ein bisschen mein Wunsch, mein Wille auch zu sagen, hey, einfach so einen Kurs zu machen, fände ich jetzt nicht so toll, weil das ist schon anspruchsvoller vielleicht auch. Ne?
Das
ja, wobei ich damit nicht sagen will, die Erstgebärdenkurse sind ja auf so eine ganz andere Art und Weise anspruchsvoll, denn du führst ja Menschen, die bis dahin kein Kind geboren haben und nicht Familie sind, nicht Mutter, nicht Vater und nicht Eltern, führst du ja eigentlich auch an so eine ganz unbekannte Geschichte heran. Ne?
Ja, wobei ich mir da immer die Frage stelle tatsächlich, wie sehr ich sie da tatsächlich hinführe. Also dieses Kurskonzept, das ich oder wir haben, das setzt einfach eine, setzt ja das voraus, dass ich, also ich habe die Idee von dem, wie es sein wird, was gut ist, und das gebe ich weiter, ohne auf irgendeine Erfahrung zu stoßen in dem Sinne, finde ich oftmals. Also ich weiß nicht, ob es so, also es ist natürlich sinnvoll, sich auf die Geburt vorzubereiten, diese 2 Stunden pro Woche auch zu nehmen, um sich, um dem Ganzen Platz zu geben, aber ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, inwieweit es eine Vorbereitung ist auf das, was kommt.
Ja, es ist anspruchsvoll, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe da schon die Erfahrung gemacht, auch Rückmeldungen fand ich auch immer gut. Ich habe viel über Rückmeldungen auch gelernt, ne, von den Leuten dann. Was hat denn nun am Ende geholfen? Was ist denn das, was euch jetzt tatsächlich... Ne? Ja. Das ist dann wiederum auch sehr, 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 sehr unterschiedlich. Auch das ist ja wahnsinnig spannend, ne? So. Dass da nicht immer das aus der gleichen Ecke kommt, weil natürlich die Voraussetzungen für Geburt, die besonderen Umstände der Schwangerschaft, die besonderen Umstände der Geburt, des Geburtsortes, natürlich alles, das sind so viele Variablen.
Ja,
ja, und trotzdem glaube ich so, und da sind wir ja vielleicht jetzt auch so ein bisschen bei meinem Thema, nämlich diese innere Vorbereitung. Also wie bereite ich mich als Mensch vor auf das, was kommt, natürlich idealerweise unabhängig ist von den Umständen und auch unabhängig vom Ausgang, weil es eine Vorbereitung auch ist auf die Möglichkeiten, dass eben nicht es alles so läuft, wie wir es uns am allerliebsten wünschen würden.
Ja. Ja,
also was trägt mich auch durch die Krise, wenn es nicht so läuft?
Bewältigungsstrategien.
Ja. Wobei ich das ja auch so ein bisschen verstanden habe bei Hypnose, dass da ja eine Flexibilität dem Ausgang gegenüber eigentlich vorhanden ist. Dass ich kein straffes Bild habe, sondern... Ja.
Naja, das ist immer Sender und Empfänger. Ja, ich glaube, das wird schon so kommuniziert, auch in diesem Hypnobirthing. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie die Dame heißt.
Die Mary Mongan.
Mongan, genau.
Mongan.
Ja, Methode, genau. Ja. So wird sie, glaube ich, genannt. Ich hoffe, weiß nicht, vielleicht so falsch ausgesprochen, aber so die Richtung. Ne? Genau, also auch da. Genau, das wird schon auf eine Weise so kommuniziert, dass das irgendwie jeder für sich und ja, hol es in deine Welt so ungefähr. Und ja, und trotzdem ist es natürlich auch, das trifft ja auf eine auf keine Erfahrung. Auch das trifft ja auf was Unbekanntes. Und natürlich ist immer die Frage, wie suggeriere ich, wie vermittle ich? Und wenn ich da den Strohhalm vermittle, der vielleicht sehr verheißungsvoll klingt, und dann greife ich den manchmal auch ein bisschen zu fest.
Ja,
ja.
Das ist ja auch so der Punkt, über den wir im Vorfeld auch gesprochen haben. Aber für mich ist jetzt einfach nochmal tatsächlich ganz banale Begriffsklärung. Es gibt das Hypnobirthing und es gibt die Hypnose. Und ist einfach die Hypnobirthing nur ein Teilbereich von Hypnose, oder sind es eigentlich 2 unterschiedliche Dinge?
Also Hypnose meint, und das ist jetzt, da habe ich jetzt keine Definition von Milton Erickson oder so. Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so dieses alles, was wir rund um die Geburt mit Hypnose meinen, meint einfach wirklich eine tiefe Entspannung. Eine Form der Entspannung, tief ist auch schon so wertend wieder, eine Form der Entspannung. Ja? Mhm. Also Hypnose ist eigentlich wirklich was, was eine körperliche und geistige Entspannung über in der Regel eine Induktion wie entspannende Texte, entspannende Musik. Ne? Mhm. Das sind so Hypnoseinduktionen. Das heißt also, dieses Hineinführen in die Hypnose, in die tiefe Entspannung, wird über Sprache, über Worte, über Musik vermittelt.
Das Hineinführen bedeutet Induktion? Mhm.
Okay. Eine Hypnose herbeizuführen, zu indizieren, genau.
Und das machst du auch ganz bewusst, wenn du jetzt mit deinen Frauen...
Wer weiß,
Eva. Ja, nee, klar, wer weiß. Aber ich meine, eine Frau kommt zu dir und sucht jetzt deine Hilfe. Dann bringst du die...
Meinst du jetzt in Schwangerschaft oder in Geburt?
Ja, in Schwangerschaft.
Schwangerschaft.
Ja, gute Frage. Ja, genau. Nee, kurz mal zur Erklärung. Ich meine, das ist ja das, was du auch viel machst, ist, dass ich dich in der Schwangerschaft schon aufsuchen kann, um eine hypnotische Behandlung oder eine...
Ja, also genau, ich kann das kurz erklären. Also vielleicht auch nochmal so, du hattest ja erst nach dem Unterschied auch gefragt, ne? Und jetzt Hypnobirthing ist, ja, einfach, das ist sozusagen... Ja, aus wie heißt es, werbestrategischen, marktstrategischen Gründen. Bitte?
Kapitalistische.
Ja, ja, nein, das also ist ja auch erstmal, ne, es ist sozusagen eine eigene Marke geworden, wo sich letztendlich nur diese Hypnose, diese tiefe Entspannung, die Möglichkeit, sich über tiefe Entspannung auf die Geburt zu bereiten, unmittelbar miteinander verknüpft sind. Natürlich meint es nichts. Und das Ganze auch dann in so eine Form, in so ein Format gebracht, so griffig. Es wird sozusagen die gesamte Geburt über die jede Phase der Geburt wird im Grunde genommen auch in sehr entspannenden, sehr weichen, sehr positiv. Es wird, und das ist erstmal überhaupt nichts Falsches, finde ich, an dem Hypnobirthing oder Hypnose an und für sich. Da wird halt immer dann auch, es ist eine positive, weiche, sanfte, zugewandte, mitfühlende Art von Sprache, von Inhalt. Ja? Mhm. So, also daran
und
ist
Geburt
ja
Geburt ist dann, also wenn ich dem jetzt ein Wort geben möchte, Geburt ist sanft.
Ja, erstmal. Okay. Im Gegensatz, im Gegensatz vielleicht, und dadurch ist dieses Hypnobirthing sicherlich auch so groß geworden, im Gegensatz zu dem, was wir aus dem Klinikalltag so kennen, ja. Und wo die Frauen einen großen Bedarf haben einfach, ne? Ja. Etwas anderes für sich an Vorbereitung oder auch einen anderen Weg zu finden, als sich in der Klinik da aufbocken zu lassen und irgendwie betäubt von irgendwem das Kind irgendwie. Ne? Also das ist jetzt sehr drastisch, wie ich es gerade formuliere. So ist es nun Gott sei Dank nicht immer, aber wie war das mit der PDA-Rate bei 80% oder so bei Erstgebärenden? Also, auch wenn wir...
Nicht, 70 meine ich, aber...
Ach doch, nur 70. Ja, also genau, das ist ja immer so, wir versuchen ja auch, wenn wir vorbereiten, auch die Frauen natürlich immer auf eine selbstbestimmte Geburt in der Klinik vorzubereiten. Und die Hebammen versuchen da auch, eine selbstbestimmte Geburt irgendwie auch abzufangen oder auch die Frauen da irgendwie... zu begleiten und trotzdem ist dieses Setting und dieser ganze Rahmen bietet es eben ganz oft nicht an. Jetzt so, da brauchen wir jetzt im Detail ja nicht, aber genau, und das ist so, diese Art der Bewegung des Hypnobirthing hat so einen Gegenentwurf, ne? So ein Angebot von, ich muss mich nicht jetzt immer auf die Geburt, wenn ich sozusagen antizipiere, dass Geburt schon schmerzhaft und überwältigend und fremdbestimmt und medikamentös und so weiter. Also wenn das alles schon so was Programmiertes hat, sehr angstbesetzt, sehr eng. Ja. Und dieses Hypnobirthing bietet halt eben an, im Grunde hat das Le Poirier auch schon gemacht, ja, oder Houdin. Also das ist so dieser Gegenentwurf von, wenn wir uns sozusagen auf etwas einlassen, auf etwas Unbekanntes auch positiv einlassen, ne, und was Positives dagegen setzen und dann wird es auch positiv.
Mhm. Ja.
So, grundsätzlich, ja, genau, ist es ja auch so. Ne? Genau, also insofern, das ist erstmal so für sich genommen, ist die Idee total gut. Aber eben mit diesem Bild, was ich da gerade hatte, mit dem zu fest gegriffenen Strohhalm oder der einzige Halt, ne, den es dann gibt. Da ist das Problem insgesamt, was ich sehe, ist, dass dieses Prinzip oder diese positive Sprache, die positiven Suggestionen auch vorgegeben sind. Sie sind nicht individualisiert. Ja, also jede Frau, jedes Paar, oft sind ja auch diese Art der Vorbereitungen eine gemeinsame Vorbereitung mit dem Paar, bereitet sich eben vor, in sich selbst gut zu entspannen. Das ist der erste Weg. Das alles aber natürlich auch nur in einer künstlichen Situation. Also das ist ja keine Situation unter Spannung, keine Situation unter Druck oder Krise oder so, ne? Aber zumindest ist erstmal das Erlernen der Entspannung notwendig oder wird gemacht. Und dann wird es positive Suggestionen sozusagen gegeben. Ne? Mhm. Also du entspannst dich und du öffnest dich und alles wird weich und so. Mhm. Das ist was, das Innere sagt dazu immer nur, ja, ja, wunderbar, so möchte ich, ne? So möchte ich das. So, jetzt kommt aber die Geburt und tatsächlich erleben dann viele, und das finde ich auch gar nicht so, also das ist für mich immer gar kein Widerspruch, dass dieses, was wir dann erleben, innerlich mit diesem Ablösungsprozess, ja, in diesem
Ablösungsprozess
Moment,
meinst du
Mutter
jetzt
werden, des Vater
des
werden,
Kindes,
ja, dieser unglaubliche Abschied, der da passiert, ne? Der ja auch uns auffordert, wachsam zu sein, ja, der nicht vielleicht immer im allerersten Moment in eine völlig tiefe Entspannung führen sollte, ne? Sondern ja auch wahrnehmen, Umgebung und so weiter. Ne? Ja, und dann sind...
Und auch tatsächlich ja Gefahr von sich abwenden, das kommt ja dazu. Ich würde mal sagen, wenn ich hypnotisiert bin und es kommt eine Gefahr, also so stelle ich es mir vor, eine Gefahr auf mich zu, dann... sehe ich das auf mich zurollende Auto vielleicht auch nicht, weil ich gerade geschlafen habe jetzt.
Hm. Ja, ganz so krass ist ja das, es ist eine tiefe Entspannung, du bist immer aus dieser Entspannung wach oder du kannst dich da immer, also selbst wenn das fremd induziert ist, also ne, ich hypnotisiere, ich mache mal jetzt hier so Gänsefüßchen mit meinen Händen.
Das Wording, glaube ich, ist ein bisschen...
Ja, das ist ja immer krass. Das ist ja immer, wir haben die Vorstellung von Show-Hypnose und Knips und weg.
Die Augen rollen weg.
Und der Rest deines Lebens.
Gibt es das tatsächlich? Also ich muss mal sagen,
ich glaube nicht, dass Hypnose... Also ich glaube nicht, dass
doch, es gibt schon in der Show-Hypnose, doch, du kannst kurzfristig schon solche kurzfristigen tiefen Suggestionen setzen. Mhm. Das geht schon, aber das geht nicht langfristig. Okay. Und das sagen auch die Schulhypnotiseure. Und das ist auch das Problem an diesem Hypnobirthing. Du kannst nicht über so eine Phase, so eine kurze Phase, die so losgelöst ist von dem restlichen deines Lebens.
Ja.
Du bist schwanger und jetzt beschäftigst du dich damit.
Ja.
Ja? Kannst du nicht in dieser kurzen Phase plötzlich anfangen, das sozusagen völlig in dein gesamtes Sein zu integrieren, ja? Dein Unterbewusstsein sozusagen so weit zu konditionieren darauf, dass das dann auch funktioniert. Das funktioniert bei Menschen, die das eben lange machen, die das gewohnt sind oder die andere Mechanismen noch zur Verfügung haben.
Ja.
Aber das so, es ist für mich immer so wie ein Pflaster, wie so ein Drüberlegen, ja. Und was mich dann besonders manchmal auch, also was ich manchmal schade finde, ist, es gibt ja dann eben natürlich auch die Frauen, die davon berichten, dass sie mit Hypnobirthing dann auch so geboren haben. Das heißt, sie waren in der Entspannung, sie waren bei sich, sie konnten all das gut umsetzen. Und ich denke dann, ja, aber nicht wegen Hypnobirthing.
Mhm.
Ja, du konntest das, weil du das kannst, weil dir das zur Verfügung steht. Und das finde ich auch so schade. Das ist ja eh so, wie wir auch vorbereiten, dass sämtliche vorbereitende Intervention ja immer schon ein bisschen sowas ist, du kannst es nicht allein.
Du musst vorbereitet werden.
Du brauchst irgendwie Akupunktur, damit es kürzer oder dies kürzer oder so. Ich rede jetzt nicht unbedingt von natürlichen Sachen, die vielleicht einfach notwendig sind oder auch einfach praktisch automatisch passieren, wie zum Beispiel, ja manche, bei weitem nicht alle und das soll auch überhaupt kein, aber es gibt ja durchaus manchmal Frauen, die wirklich mehr Lust haben plötzlich, die in der Schwangerschaft wirklich anfangen, viel Lust zu empfinden, ja, und tatsächlich ist das gut für die Geburt.
Ja, wer hätte es gedacht?
Ja, wer hätte es gedacht? Ich kann ja nur vom Gegenteil berichten.
Genau, es gibt auch die, die genau das Gegenteil erleben, die kriegen trotzdem ihre Kinder. Ja. Und das ist doch genau der Punkt.
Ja, das ist am Ende schon der Punkt. Aber nochmal zurück zu Hypnobirthing. Was so ein bisschen mein Problem damit ist, ist, ich glaube, wenn ich jetzt in der Marke Hypnobirthing auch bleiben darf, dann ist es ja nicht die Wehe, sondern die Welle, von der ich da spreche. Und es ist eine sehr, sehr positive Sprache. So. Ja. Das, und ich finde es im Grunde ja gut, weil wenn ich im Hirn oder wenn ich einfach Ja denke, dann habe ich weniger Ablehnung.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde persönlich, was ist denn so schlimm daran, zu sagen, ja, es ist ein Schmerz, aber ich kann den positiv bewerten. Es ist eine Wehe und ich finde, eine Wehe hat auch den Namen Wehe verdient durchaus. Also für mich ist es jetzt meine persönliche Meinung, aber ich tue mich mit dem Welle und dieser positiven Bewertung schwer, weil ich finde, dass das so ein Enttäuschungspotenzial hat für Frauen. Also ich meine, das war so ein bisschen dein Strohhalm-Beispiel. Ich klammer mich dann an das, ich kann mich so tief entspannen und dadurch wird es keine Wehe mehr sein, sondern es wird zu einer Welle und die Welle, die tut nicht weh.
Mhm.
Und ich, dieses Loslösen vom Schmerz bei der Geburt und dieses Hinzu, du kannst schmerzfrei gebären, da muss es meiner Meinung nach gar nicht hingehen. Wenn Frauen das gelingt, dann ist es wunderbar. Aber wenn manche Frauen, denen es gelungen ist, die wiederum anderen sagen, es ist möglich, dann löst es einfach sowas. Okay, ich habe mich noch nicht genug entspannt. Ich könnte mich noch mehr entspannen. Egal wie ich es jetzt nenne, ob ich es Hypnobirthing nenne oder einfach nur tiefe Trance oder irgendetwas, aber das suggeriert, dass du dich noch nicht ausreichend entspannt hast, weil dir hat es wehgetan.
Hm.
Und das, da tue ich mich schwer damit. Hm.
Setzt so eine Messlatte, ne? Ja. Irgendwie an, ja. und setzt immer auch Druck. Ne?
Hm. Ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal definieren oder vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, was Hypnobirthing überhaupt ist und was die Intention davon ist, nochmal das kurz und knapp zusammenfassen. Ein paar Sachen haben wir ja schon gesagt.
Ja.
Aber zum Beispiel die Tatsache, dass damit häufig verbunden wird, dass die Geburt als schmerzarm oder ärmer empfunden werden soll. Das ist ja schon auch so ein bisschen eine Intention vom Hypnobirthing. Also einfach, um nochmal zu erklären, wie wir dann darauf kommen oder wie Frauen dann darauf kommen, dann zu sagen, oh, das tut ja doch weh. Also das ist ja ein Punkt des Hypnobirthing, dass man so in die sogenannte schmerzarme Geburt findet.
Ja.
Das ist so ein Aspekt. Mhm. Was haben wir noch beim Hypnobirthing? Was da alles zusammenkommt? Atemtechniken. Genau. Man erlernt verschiedene oder man soll im Vorfeld oder es wird empfohlen im Vorfeld verschiedene Atemtechniken zu erlernen und so eine tiefe Bauchatmung sich anzueignen, dass man eben so einen Gegendruck zur Wehe erzeugt. So, das ist so ein bisschen ein Ansatzpunkt, die Wellenatmung. Genau, was ist noch Teil der...
Die positive Affirmation
letztendlich.
Affirmation. Dass du halt irgendwie das einfach so positiv sprachlich belegst.
Sprachlich und auch visuell. Im Vorfeld positive Geburtsvideos sich anschauen. Mhm. Vielleicht auch von Frauen, die Hypnobirthing gemacht haben, optimalerweise. Mhm. Oder einfach, denen man ansieht, dass sie einfach eine relativ entspannte, schmerzarme Geburt erlebt haben.
Mhm.
Genau, also das nochmal so umfassend. Das ist so, was den Begriff Hypnobirthing so umfasst oder diesen geschützten Begriff ja mittlerweile. Und
Naja, und das dann halt damit verbunden meistens CDs, entweder von den einzelnen Hypnobirthing-Trainerinnen, das ist ja so eine
oder? Muss ich eine Ausbildung machen?
Ja, ja, genau. Und das wird ja sozusagen, du bist dann praktisch, bist dann eine eigene Unternehmerin sozusagen und bietest die Kurse an und das wird dann entweder durch die einzelne Person, die das macht, oder durch dieses Buch hat auch eine CD.
Mhm. Regenbogen-CD.
Ja.
Mhm.
Und dann kannst du dich da mit dieser CD vorbereiten, beziehungsweise die auch mit in die Geburt nehmen.
Ja.
Ne? Sodass das dann immer wiederholt wird auch.
Genau.
Ja? Genau.
Aber das ist aber nicht die Ausbildung, die du hast, sondern du hast eine Hypnose-Ausbildung letztendlich.
Ja, Ausbildung. Das finde ich auch immer mit Hypnobirthing Ausbildung. Das finde ich auch immer sehr. Na, das ist ja so, Hypnose ist ja durchaus auch, dass sogar Frau Thäler benutzen Hypnose als eine Möglichkeit, irgendwie unterstützend oder auch Bewältigungsstrategien irgendwie auch unterstützend zu sein. Genau, also das, was mir wichtig war oder was ich sozusagen da mir angeeignet habe, war erstmal wirklich die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu haben, eine tiefe Entspannung zu erzeugen.
Ja.
Das, ne? Also ja. Eigentlich geht es erstmal darum, eine tiefe Entspannung zu erzeugen. Und was ich darüber hinaus dann eher gelernt habe oder so für mich auch begriffen habe, ist, dass in dieser tiefen Entspannung die Entwicklung der eigenen Strategien, ja, der eigenen Affirmation, der eigenen positiven oder wie auch immer gearteten Möglichkeiten, wie ist mein Weg, ja, durch vielleicht auch Schmerz oder vielleicht auch Unbekanntes vor allem. Ne? Es geht ja ganz oft auch um das Unbekannte.
Mhm.
Ja, und das ist ja auch so, Schmerz und Geburt, das ist ja auch ein sehr großes Thema. Und da versucht natürlich dieses Hypnobirthing auch dieses Reframing, also das heißt, das umzuformulieren. Es ist nicht unbedingt so, dass da völlig ignoriert wird, dass es Schmerz auch gibt, sondern dass man Schmerz eben umformuliert, ja, okay, in etwas Positives und so weiter. Ja. Ne? Es ist auch bei dem Hypnobirthing, und ich weiß auch, die das machen, machen auch durchaus viele Psychologinnen und Psychologen, es ist so ein Rantasten. Ich finde das gar nicht unbedingt, hat dieser Gegenentwurf zu unserer sehr brachialen Sprache, was auch Geburt betrifft. Mhm. Ne? So, und auch diese unsere Tradition.
Blasensprengung.
Ja, und auch vor allem auch so dieses, ich bin in den Kursen, also auch für meine Kinder, wir haben eine Vagina, wir haben Labien und wir schämen uns nicht. Wir haben weder Schamlippen noch eine Scheide, noch
Schamhügel,
noch ein Schambein. Und wie ich merke immer wieder, die Frauen sind doch überrascht oder zum Teil auch wissen gar nicht, was ich da rede.
Ich verwende diese Worte tatsächlich also Labien zum Beispiel, ich verwende tatsächlich immer die Doppelung selber, wenn ich davon spreche, Labien, also Schamlippen, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob das Wort bekannt ist.
Ja, aber das ist ja nicht schwierig, sich zu merken, kurz, wenn man das Frau nicht kennt. Naja, ich will nur sagen, das ist natürlich auch so ein Teil dieser brachialen Sprache. Und dieses Hypnobirthing als Gegenentwurf zu dieser Sprache ist natürlich erstmal gut, positiv.
Ja.
Ja. Es ist halt so, dazwischen gibt es immer halt nicht viel. Ne? Das scheint so zu sein, dass wir halt immer nur so, entweder wir haben sozusagen dieses ganz extreme, brachiale und so ein bisschen auch dann an der Kliniktür wirklich so eine Art von Selbstbestimmung auch abzugeben, oder wir haben halt das andere. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie lässt sich das eine mit dem anderen in der Praxis wirklich vermitteln? Wie lässt es sich übersetzen? Und das ist jetzt der Casus Knactus.
Ja, und das ist eben im Moment, finde ich, eher die Frage, dass sich die Frauen positiv vorbereite und weiß, dass sie an der Kreißsaaltür klingeln.
Ja.
Und ich, auch wenn sie noch so viel Positives und so viel Entspannungsmöglichkeit in sich trägt, ist es schon ein wahnsinnig schwieriges Umfeld, das aufrechtzuerhalten.
Ja, ist es unter Umständen. Und ist es vor allem dann, und dann wirkt manchmal dieses, oder nicht manchmal, sondern tatsächlich ist das ja sogar in unserer Arbeit als außerklinisch arbeitende Hebammen, wir kommen ja nicht an und wir rennen nicht weg, wir sind für eine Frau da, wir kommen nicht irgendwie sofort mit Venenmitteln um die Ecke, ja. Und auch wir erleben das ja tatsächlich ganz, ganz regelmäßig, dass die Frauen dann so enttäuscht sind davon, dass dieses Hypnobirthing nicht funktioniert. Davon, dass diese Art der Entspannung, die sie jetzt so fleißig geübt haben, von der sie so überzeugt sind, ja, jetzt endlich den richtigen Weg gefunden zu haben. Denn man muss ja Geburt nicht so brachial begreifen. Und die erleben dann eine doppelte Enttäuschung. Mhm. Und das ist dann so problematisch, weil es manchmal wie alles fällt dann so in sich zusammen. Ja.
Und warum erleben Sie diese Doppel? Also ich verstehe, dass es nicht mal im Geburtshaus klappt, aber...
Ja, na, es klappt dann aber nicht unbedingt so, ja, es nicht doppelt, sondern vielleicht sogar dreifach. Es gibt einmal so einen Moment der Enttäuschung von sich selbst.
Ja.
Ja, ich habe das jetzt nicht hinbekommen. Dann gibt es natürlich auch den Moment vielleicht der Enttäuschung, es funktioniert nicht. Ich habe aber fleißig geübt. Ich habe wirklich alles gemacht.
Mhm.
Ja, und natürlich dann auch, was jetzt?
Ja.
Und jetzt?
Was habe ich denn? Plan B ist dann
Plan B oder C heißt, okay, ich habe jetzt wirklich mich voll darauf konzentriert, jetzt habe ich aber keine Alternative,
ja,
aber noch die ganze Geburt vor mir.
Genau, und wo ist jetzt da der Ansatzpunkt, wo du sagen würdest, da unterscheidet sich jetzt zum Beispiel die Hypnose, was würdest du geburtsvorbereitend oder in dem Moment mit den Frauen machen, ihnen an die Hand geben, in den Kursen erlernen?
Oder auch konkret in der Geburtssituation vielleicht sogar.
Ja, wenn das möglich ist, natürlich probieren, in der Situation aufzufangen. Vielleicht kannst du ja mal, oder vielleicht hast du ja irgendwie aus der letzten Vergangenheit ein Beispiel, was du erzählen kannst, oder ein Fallbeispiel einfach, in dem das, wenn du das anwenden konntest, vielleicht auch akut, sage ich jetzt mal, unter der Geburt und dann einfach gemerkt hast oder wie du einen Zugang gefunden hast und wie du das gemacht hast.
Also in der Schwangerschaft vorbereitend, in den Kursen ist das auch maximal tatsächlich einfach ein Entspannungs also eine Entspannungssituation, wo ich das auch sehr offen lasse. Da muss ich irgendwie auch niemand entspannen, der nicht entspannen will. Mhm. Ja, ist ja auch nicht immer unbedingt alle finden das toll oder können damit was anfangen. Und da setze ich halt einfach auch den Fokus, dass ich in so einer entspannten Grundsituation Inhalte vermitteln kann. Mhm. Ich kann immer in einer entspannteren Grundsituation, wenn die Leute sich mehr einlassen wollen, auch Inhalte besser vermitteln. Da nutze ich das. Das ist aber auch natürlich nur Hypnose im Sinne von einer tieferen Entspannung. Im Einzelnen nutze ich Hypnose eigentlich nur tatsächlich, oder was heißt nur, also das finde ich sozusagen für mich den besten Weg, dass ich mit den Frauen einzeln, das mache ich tatsächlich dann nur mit den Frauen, wenn die sich, also beziehungsweise gibt es immer wieder Frauen, die sagen, sie möchten sich sozusagen vorbereiten auf die Geburt mit Hypnobirthing, und dann sage ich, das mache ich nicht, ich mache keine Geburtsoptimierung.
Mhm.
Ja, also ich wende das nicht zur Geburtsoptimierung an, sondern dann eher, wenn die Frauen kommen und sie haben ganz konkrete, spezielle Ängste vielleicht, Gedanken, Sorgen, dann kann das in so einer tieferen Entspannung manchmal gut funktionieren, sich dieser Gedanken zu nähern. Ja, und auch so auf der gefühlsmäßigen Ebene nochmal zu nähern. Vielleicht sich selbst zu verstehen oder auch nur dem mal Raum zu geben.
Ja.
Ja, vielleicht.
Sprichst du mit denen oder du führst die einfach in eine tiefe Entspannung und sprichst dann auch über das konkrete Problem? Oder?
Ich spreche weniger, wenn jemand zu seinen eigenen Gedanken finden will, muss er schon selber sprechen.
Ja.
Und das ist der Unterschied. Die Frauen sprechen.
Ja, okay. Ja.
Genau. Ja. Ich bin im Grunde genommen da an der Stelle nur da, zu unterstützen, vielleicht schon auch mal Fragen in eine Richtung auch zu gehen, aber eigentlich nur zu unterstützen, dass dieser Rahmen, sich zu entspannen, erstmal gegeben ist. Ne? Das sind dann schon auch zum Teil viele Frauen, die schon Kinder geboren haben und auch sehr problematische Geburtserlebnisse haben, wo es manchmal einfach hilfreich ist, die Geburt auch nochmal in so einer tieferen, entspannteren Situation zu erinnern, was ja oft schwierig ist, das Erinnern. Das mache ich auch in den Kursen. Das finde ich ist auch immer eine sehr gute Methode einfach, wo auch Männer und Frauen immer wieder sagen, zum Teil sind die Geburten jahrelang her und sie sagen, sie erinnern sich eigentlich jetzt das erste Mal emotional richtig.
Mhm.
Und trotzdem ist ja das, woran du dich scheinbar nicht erinnerst, immer bei dir.
Ja.
Es ist ja immer da. Mhm. Ja. Und es ist manchmal auch dann störend.
Ja.
Es ist manchmal einfach auch störend, um dann vielleicht wieder so ein bisschen positiver, freier in die Geschichte hereinzugehen. Und dann, wenn das sozusagen okay ist und vielleicht auch eine Lösung hat, dann finde ich tatsächlich nach wie vor, ist es, braucht es nicht unbedingt die tiefe Entspannung, um sich der eigenen Vorbereitung über Atmung, vielleicht auch Bewegung, aber auch Information dem Thema selber zu nähern. Und vor allem, und das ist dann auch wieder Hypnose oder Entspannung, ich versuche natürlich immer auch einen Rahmen zu schaffen, wo die Leute sich den eigenen Gefühlen nähern, was trägt mich in der Krise.
Und wie machst du das?
Was hilft mir, wenn alles andere wegbricht?
Wie schaffst du das? Erzähl mal.
Über eine Entspannungsmeditation, sag ich mal. Ah, die meisten Leute sagen, deine Meditationen sind schön. Ne?
Ja,
ich glaube, das ist was ganz Ähnliches. Wir reden alle über so und so. Ne? Und dann sage ich, ja, genau. Also das ist das eigentlich auch. Ne? Nur, und es braucht so wenig eigentlich. Es braucht halt nur so ein Rahmen, glaube ich, einen Raum und es braucht nettes Vertrauen und auch natürlich den Willen, das dann auch zu machen. Ja. Ja? Glaube ich, wenn die Menschen dann so darauf selber kommen, dann kann es auch besser funktionieren oder wirken.
Ja.
Ja.
Also ich denke mir, wenn wir jetzt weit zurückgehen in die Geschichte, dann haben ja Frauen sehr intuitiv geboren, ohne vorher diese Methoden der Entspannung anwenden zu müssen. Jetzt hast du ja vorher schon gesagt, naja gut, wir haben diese andere Sprache und die Geburtssituation, wie sie eben ist in den Kreiseln, das eben als Gegenentwurf des Hypnobirthing entstanden ist. Aber warum sind wir Frauen, also ich meine, das kann ja nicht nur als Gegenentwurf, das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum es es gibt. Warum sind wir Frauen überhaupt so, warum ist es uns überhaupt so vonnöten, so nah wieder zu uns zu kommen? Warum haben wir es so verloren? Also das ist, führt natürlich ein bisschen weg jetzt vom eigentlichen Thema, aber letztendlich,
ja, auf jeden Fall,
wieso muss ich das so viel optimieren? Also das finde ich halt ja. irgendwie... Das ist halt das Schade an, okay, du musst erlernen, dich tief zu entspannen, du musst erlernen, Hypnobirthing zu machen. Ah, okay, das sind so viele Defizite offensichtlich, ja, in meinem Leben, weil ich auch nur 40 Stunden mit Arbeit beschäftigt bin und dann reicht das alles gar nicht mehr. Und ich finde, also ich verstehe das Argument total als Gegenentwurf zu dieser brachialen Sprache, aber vielleicht jetzt einfach mal gut auch zu sagen, hey, also es gibt ja manchmal die Frauen so, du, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, mache ich dann schon irgendwie. Und das ist auch, finde ich, das hat auch seine Legitimität.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und irgendwie, das stört mich so ein bisschen an dem, dass ich immer was brauche und immer was machen muss. Und wenn ich meine 10 Minuten am Tag nicht meditiert habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich es eben nicht geschafft habe.
Okay. Also auf jeden Fall, das denke ich auf jeden Fall auch. Deswegen sage ich auch dieses, dass mich das manchmal ärgert oder wenn es dann auch die Akupunktur hat dann geholfen, die eine Phase und irgendwie, ne? Dass
die Himbeerblättertee.
Also einerseits immer irgendwas, ne? Aber dieser Grundgedanke der Optimierung, naja gut, der ist ja nun wirklich in der Welt, ne? Geht ja bei unseren Kindern weiter, dieses ständige Gedanke, wir müssen uns optimieren, später müssen unsere Kinder optimieren. Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall ein weites Thema und das finde ich auch, finde ich aber auch wichtig. Das ist ja so ein bisschen eine Weltsicht und eine Haltung, also auch die in den Kursen zu vermitteln.
Ja.
Ja, also das finde ich auch immer, das also das ist eine Chance. Ich kann ich eine ganz kurze, mir fällt jetzt kurz was dazu ein, zu warum müssen, wo hat das angefangen oder was, warum müssen wir uns hier überhaupt so, oder was hast du gesagt, weiß ich nicht mehr genau, so das Thema Weiblichkeit und Selbstbestimmung. Meine Tochter, meine 14-jährige Tochter fragte mich jetzt wirklich kürzlich erst, ob sie, wir gehen nicht zum Frauenarzt, oder Mama, Ärztin, müssen wir überhaupt zu einem Arzt? Nein. Ärztin, okay, aber wann, wir gehen da nicht hin, oder? Und dann sagte ich halt, nein, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen. Okay, gut, wir nicht, ne? So, es war so ganz, ich sag mal, Tilda, okay, jetzt komm mal raus aus der Ecke, was ist los? Ja, 4 ihrer Freundinnen gehen jetzt zum Frauenarzt.
Ja, das macht Ärztin, man jetzt so, wo man jetzt das Alter hat.
Sag ich, ja, warum denn? Ja, sie hat, weiß es auch nicht so ganz genau. Es geht um eine Impfung. Kann das sein, Mama? Sie weiß ja, ich bin Hebamme. Und okay, ja, Impfung, na klar, da klingelte es bei mir. Dann habe ich ihr das erklärt. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht so ganz erklären. Auf jeden Fall, gut, meine Haltung dazu ist, nein, immer noch, wir brauchen da jetzt nicht hingehen. Und da habe ich nur gedacht so, und dann sagte sie, ja, das ist gut, Mama, weil da wäre ich sowieso nicht mitgekommen, im Übrigen. Ne? Und auch so würde ich, da muss keiner reingucken, oder? Nein, muss nicht
eigentlich
sein.
Nicht.
Muss da überhaupt mal jemand reingucken? Dann habe ich gesagt, naja, es gibt Verhütungsmethoden, da ist das nicht ganz abzuwenden, aber grundsätzlich nein.
Ja.
Und ich werde auch nicht krank, ich kriege keinen Krebs, wenn das niemand macht. Nein. Ja. Und da dachte ich nur so, ja, aber das ist halt natürlich auch, wo geht das los? Die Mädchen mit 14 gehen natürlich mit ihren Müttern, die denken, sie machen auch alles richtig. Ja. Und es ist jetzt so, zur Frauenärztin, da werden sie dann einmal sozusagen das erste Mal so aufgebockt, wie sie es halt gehört als Frau. Das ist eben ne, so und das ist dann auch, es ist alles andere als schön, aber die Mama steht dabei und sagt, das ist okay.
Ja, ja.
Ja, und es ist okay, es ist normal. Da Ja, ja, so und wir hinterfragen eigentlich kaum, warum auch in den Schwangerschaften, sage ich zu den Frauen so oft, dieses häufige vaginale Untersuchen, das ist so selbstverständlich,
schon dass, in der Schwangerschaft.
Schon in der Schwangerschaft, dass wir auch so berührt werden. Dass,
also das ist so normal.
So normal.
Dass da jeder mal, also.
Und da glaube ich, ist ja eine ganz wichtige, und das, da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, da ist eine ganz wichtige Weichenstellung, dass diese Intaktheit, die Integrität des eigenen Körpers, diese Kompetenz des eigenen Körpers, ja schon da komplett eigentlich in Frage steht, ne? Ja, ist das wirklich so, dass die Schwangerschaft, ohne dass ich ständig untersucht werde, gesund bleibt, gesund wächst und so weiter?
Ja, weil ich in unserer Gesellschaft Krankheit schon vor dem es wehtut erkennen kann. Mhm. Das, glaube ich, ist so ein bisschen vielleicht die Argumentation. Ich spüre jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, muss da überhaupt mal jemand reinschauen, jetzt in diesen seltenen Fällen, wo etwas am Gebärmutterhals ist, spüre ich das natürlich erst dann, wenn es nicht nur mehr am Gebärmutterhals ist. Und deswegen ist in unserer Gesellschaft vielleicht das Gefühl verloren gegangen, ich spüre, wenn etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Mhm. Weil ich es einfach zu einem Zeitpunkt jetzt schon wissen kann, wo ich das Gespür noch nicht habe. Mhm. Und
es sei denn, ich sage meiner Tochter irgendwann, wie sie mit dem Finger ertasten kann, wenn sich was komisch anfühlt.
Oder komisch riecht, oder ja, sich komisch
so,
anfühlt.
Sagen wir mal, bei kleinen Gewebsveränderungen, fühle ich das? Also weiß ich wirklich nicht.
Naja, klar, klein weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass du halt, hast du auch wahrscheinlich schon gesehen in der Ausbildung, wenn du wirklich einen aufgeworfenen Gebärmutterhals hast, auch ein Papier oder so, Ektopien, irgendwie Polypen, das nimmst du schon wahr.
Das nimmst du wahr,
Ja gut, das kann man auch argumentieren, dass man natürlich nicht so lange warten muss, bis man ich den Polyp befüllen kann jetzt. Aber ich kann so ein bisschen schauen, okay, wie ist die Veranlagung von meiner Mutter, von meiner Oma? Wie ist mein Lebensstil? Fühlt sich das gut an? Wie gesagt, riecht das gut? Ich meine, sorry, aber das ist halt total häufig ein Indikator, dass vielleicht was nicht stimmt oder juckt es oder ist irgendwas zu sehen. Also also man kriegt da schon so ein bisschen ein Gespür für. Ich habe da auch lange gehadert, aber ich dachte, okay, muss ich jetzt wirklich da jedes Jahr und wieder hin und nochmal da reinleuchten lassen. Und das kann man, ich finde das schon okay, erstmal davon auszugehen, dass das so funktioniert und ich brauche nicht immer den Check-up, das jetzt.
Aber dann ist es natürlich bei Frauen so, okay, das spürst du nicht, da helfe ich dir und das spiegelt sich dann natürlich weiter. In der Geburtssituation spürst du es ja, also jetzt um in diesem Sprech zu bleiben, brauchst du ja auch Hilfe, du brauchst ja alles Hilfe, um es zu machen.
Und das ist ja auch das Bild, was du da gerade entworfen hast. Ich habe es gerade wirklich gesehen, ne? Diese Frau, die eigentlich sagt, sie hat, natürlich hat jede Frau ein Recht auf nicht informiert werden. Und das ist ja heutzutage wahnsinnig schwer auch, aber natürlich hat sie das. Und klar, aber diese Frau, die sagt, alles gut bei mir, auch in meiner Familie. Ich habe meine Mutter, Schwestern, Tanten, alles schick gewesen. Warum, ne? Also so diese, von sich aus ein positives und auch unkompliziertes Bild so mitbringt, die klingelt dann an der Kreißsaaltür und hat unter Umständen einfach eine Hebamme, die noch 3-4 Frauen betreuen muss. Und möglicherweise kommen eben doch beim ersten Kind Zweifel, wenn ich in die Übergangsphase komme.
Ja. Alleine.
Wenn ich alleine bin, wenn es blutet. Mhm. Wenn ich am die Herztöne ständig abgeleitet bekomme und es piept oder irgendwas ist nicht.
Ja. Obwohl ich vielleicht gar keine
Schiss kriege.
Indikation ist, ständig überwacht wird und so getan wird, als wäre da jetzt was nicht in Ordnung. Ja. Und muss das überwachen.
Und wenn ich einfach durch dieses Setting Schiss kriege, und dann vielleicht, also dann machen wir uns doch nichts vor. Also das ist so, da hilft dann vielleicht auch tatsächlich die Mutter und Schwester an der Seite zu haben, die sagt, wir brauchen
war bei
keinen
mir auch
Fremden.
So.
Ne?
Ja, total. Das stimmt, aber genauso kann es natürlich passieren, um das Bild einfach nochmal in die andere Richtung zu spinnen. Es kann auch passieren, dass diese Frau, die nicht informierte, an der Kreißsaaltür klingelt und ich propagiere jetzt hier nicht das Nicht-Informiert-Sein. Ich glaube, das Wissen schon wahnsinnig viel hilft. Die aber dann vielleicht schon ganz gut klar kam und eben schon in der Übergangsphase ist, wenn sie dorthin kommt.
Also müssen wir kurz sagen, was ist die Übergangsphase?
Ja, einfach schon super weit in der Geburt gekommen.
Na, die Phase, die so den Übergang von Öffnen zur
Geburtsphase.
Kind rutscht tiefer. Mhm. Ne? So.
Ja. Ja, danke, das haben wir ja letztens gemerkt, dass wir so ein bisschen viel Fachsprache verwenden.
Ja, und jetzt ist ja einfach, also die Realität ist einfach so, und deswegen gibt es eben diesen Markt und gibt es diesen Bedarf, dass die Leute sich so vorbereiten. Und das finde ich grundsätzlich, finde ich das, wie gesagt, auch nach wie vor immer gut und eigentlich ein Anzeichen dafür, dass Leute sich so gut vorbereiten, dass sie wirklich ja sehr engagiert sind. Ja, also sehr engagiert eigentlich wollen, dass alles gut läuft, aber dass natürlich dieses Abholen nochmal, dieses Einholen nochmal abholen und sagen, hey, und nochmal den Blick, nochmal die Perspektive auch zu wechseln auch, ja, und nochmal zu sagen, so, dann lasst uns doch jetzt trotzdem mal von der anderen Seite blicken, was, wenn es eben nicht funktioniert, was dann, ohne das gleich in so eine total negative Ecke abzudriften. Ne? Das ist ja immer, das ist so ein bisschen der Angriff, der dann von der Seite kommt. Ne? Jetzt fangt ihr schon wieder an, die negativen Sachen heraufzubeschwören. Ja? Und diese engagierte Vorbereitung finde ich grundsätzlich, wie gesagt, gut und ist aber auch ja ein Zeichen dafür, dass es sie offenbar doch braucht. Denn es ist eben einfach so, dass die Klinik oder die überhaupt Geburtssituation hier in Deutschland oder auch europaweit einfach die Frauen tatsächlich zu einer hohen Kaiserschnittrate bringt, die wir nicht immer medizinisch wirklich notwendigerweise erklären können.
Kaum.
In eine sehr hohe Betäubungssituation. Die Frauen sind sehr, sehr oft betäubt.
Hochmedikalisiert einfach.
Sind sehr, sehr oft, haben sehr, sehr oft Wehenmittel, werden sehr, sehr oft eingeleitet. So, und das ist natürlich dann, und schon allein an so einer, an dieser Stelle eine natürliche Geburt mit Wehen und mit all dem, was ich mir als natürlich sozusagen erstmal voraussetze, mir vorstelle. Und dann kommt es aber zu einem Wehenmittel, zu einer Wehenmittelgabe.
Zu einer Wehenhemmung vielleicht auch nochmal.
Ja, aber erstmal manchmal durch eine Einleitung, die sehr, sehr häufig auch passiert. Ja, oder es geht nicht schnell genug oder was der Geier was. Oder der Blasensprung oder so. Es gibt dann also eine Wehenmittelgabe, die so intensive, nicht vielleicht auch beatembare Wehen macht. Ja. Vielleicht nur mit der permanenten Hebamme an der Seite, die immer die Hand hält stundenlang, die aber nicht die Hand hält stundenlang, weil dafür ist einfach die Personalsituation nicht genug, ja. Also das ist so ein bisschen da ist so eine Diskrepanz. Manchmal habe ich das Gefühl, diese beiden Welten, die wollen nicht zueinander so richtig, ja. Und die wollen auch nicht zueinander manchmal, ich sage auch immer den Frauen in den Kursen bei den Kliniken, es gibt ja so dieses Geburtsplanung oder Geburtsbrief, mal vielleicht einfach so aufzuschreiben, was stelle ich mir denn vor, was ist mir wichtig. Da sage ich auch immer, ich würde nicht empfehlen, diesen Geburtsbrief direkt an der Kreißsäule zu klingeln, direkt der Hebamme den so vor die Nase zu halten. Weil das gleich so ein bisschen impliziert,
ich bin mit eurem System nicht einverstanden.
Ihr macht das sowieso alles falsch. Mhm, oder ja. Ne, so. Sondern erstmal zu sagen, hey, Vertrauen erstmal aufbauen. Mhm. Ne? Weil grundsätzlich die Hebammen heutzutage, also heutzutage sage ich, weil ich vielleicht auch noch aus einer Zeit komme, wo ich schon sagen würde, da gab es vielleicht doch weniger, das sind die sensible Vorstellung von mit Patientinnen wird gesprochen. Oder abgeholt oder so. Also das würde ich einfach mal so sagen. Das hat sich schon etwas verändert. Ja.
Was meinst du damit?
Ja, zum Besseren oder nicht?
Zum Besseren.
Zum Besseren.
Mhm. Ach so.
Ja. Mal so vorsichtig sein, aber da würde ich schon sagen, auf jeden Fall zum Besseren, dass so die nachrückende Hebammengeneration da sehr viel sensibler ist und sehr viel auch mehr einfordert, von der Kreißsaalsituation auch gut zu arbeiten. Mhm. Heißt also Personal und interventionsarm und aufrechte Geburt und so weiter und so fort. Ob sie das technisch hinbekommen, ist immer noch mal eine andere Frage.
Ja. Und das ist eben, Entschuldigung,
ich will es nur gerade noch eingefallen zu dem apropos Geburtsplan. Ich finde es schon, glaube ich, trotzdem keine schlechte Idee, das zum Beispiel nicht unbedingt, wenn ich vor der Kreißsaaltür stehe, abzugeben. So, ja, hier bin ich. Das ist vielleicht ein bisschen arg kurzfristig auch, aber auf jeden Fall oder bei Möglichkeit beim Anmeldungsgespräch / Geburtsplanung heißt das ja oft, da schon so ein bisschen in verschriftlicher Form schon nochmal zu sagen, okay, so stelle ich mir die Geburt im Groben schon vor, das möchte ich nicht, und dann ist das schon auch mit genügend Vorlaufzeit. Also ich glaube, also das gebe ich den Frauen schon häufig an die Hand, dass es sinnvoll sein kann. Und dann, also klar, wenn man dann mit Wehen vor der Tür steht, ja, ist es vielleicht kurzfristig oder auch kommt, ja, ist die Message irgendwie vielleicht nicht ganz so glücklich, aber vorher schon.
Also ich sage den Frauen immer so, eine Möglichkeit, wenn sie das wollen, ist, das Ding einfach im Mutterpass zu haben oder einfach bei sich zu haben in der Tasche. Und es eben dann zu ziehen, quasi diese Karte, wenn sie das Gefühl haben, sie können es eben nicht kommunizieren. Ja, also auch das ist ja auch immer so ein Thema. Wie vermitteln wir den Frauen vorher, auch den Männern, den Paaren irgendwie vorher, dass eben diese eigentliche, wie bin ich sonst als Mensch? Ich kann mich sonst artikulieren. Ich kann meine Meinung äußern. Ich kann weiß, was ich brauche. Warum wird es so schwierig in der Geburtssituation?
Weil eine Angst dazu kommt.
Ja, ich weiß das. Ne? Also danke, dass du antwortest. Ja. Ich weiß das, aber das ist schwierig zu vermitteln.
Ja.
Weißt
ja.
du? Also ich finde es immer schwierig zu vermitteln, weil das merke ich immer, das kommt nicht so richtig an.
Aber da kann man aber da kann man den Bogen gerade wieder spannen, weil die Frauen das Gefühl haben, dass sie an der Stelle nicht zu wissen haben, was das Richtige wäre, sondern das andere das schon besser wissen, also dass sie eher die Angst oder den Respekt davor haben, das zu äußern, weil sie das Gefühl haben, die anderen wissen besser Bescheid über den eigenen Körper, als die es im Vorfeld haben, weil das sind die Geburtshelfer, der Arzt, die Ärztin.
Na klar,
und,
na klar.
Ich meine, ich glaube, ja, das spielt da ja mit rein. Ne?
Na klar, also kennt ihr das nicht, dass ihr irgendwie bei einer Ärztin sitzt, wenn ihr sie gut kennt, dass es total schwierig ist, wirklich zu sagen, was los ist, also auf den Punkt zu kommen.
Da gibt es doch dieses Türklinkengespräch, sagt man doch, dass man das, was man eigentlich sagen möchte, erst dann sagt, wenn man die Türklinke in der Hand hat. Also es gibt ja so, es gibt tatsächlich so, dass die Ärztinnen da aufgefordert werden, nochmal, quasi für Praxis, nochmal einen Blick zu nehmen, wenn die Patientin an die Tür geht, ob nochmal Blickkontakt gesucht wird. Ob jetzt das eigentliche Gespräch kommt.
Wenn man sich verabschiedet.
Ja. Weil dann fällt einem ein, warum man eigentlich da gewesen ist.
Wie hieß der Columbo oder wie hieß der? Aber mir fällt noch was ein, egal. Also, ja, auf jeden Fall ist das die Stelle, an der ich das manchmal mit dem Geburtsbrief oder Planung, finde ich immer, werde ich jetzt auf jeden Fall. Also auf jeden Fall etwas. Und da finde ich das Planung deswegen, weil Planung, planen kann man ja nicht. Aber ich finde zum Beispiel so Beispiele, ganz gut, wie wenn Frauen, also das ist immer das, was ich so ein bisschen vermittle, wenn Frauen einfach sagen, also von sich einfach grundsätzlich wissen, dass sie einfach wahnsinnig ungern berührt werden von Fremden. Das gibt es ja. Ne? Also es gibt ja einfach Frauen, die sagen, ich bin nicht so touchy. Und wir Hebammen sind ja ganz oft touchy. Und das ist ja auch schön, weil das ist ja verbindend und das ist ja irgendwie, ne? Und da denke ich auch immer, das ist manchmal genau das Falsche. Oder die Hebamme hat halt einfach 8 Stunden gearbeitet, hängt jetzt noch 2 dran, hat nichts gegessen, nichts getrunken.
Noch nicht dokumentiert.
Und riecht aus dem Mund, dass die Frau einfach kaum atmen kann. Ja, ey, sowas macht man sich manchmal gar nicht. Wie willst du das der Hebamme sagen? Nein, natürlich nicht, ja. Aber sowas kann man dann, man kann zum Beispiel, oder ich bin geruchsempfindlich, das meine ich, das könnte ich in den Geburtsbrief, dann sage ich immer, ne, sowas könnte ich schreiben. Ich bin eigentlich lieber für mich, ich bin geruchsempfindlich, vor allem bin auf Mundgeruch empfindlich. Das kann man in so einem Geburtsbrief echt schreiben, das kannst du natürlich nicht sagen, aber du kannst es schreiben. Ja? Oder ich, weil keine Ahnung, weiß der Geier, ich habe Schwierigkeiten, möchte mein Po nicht blank ziehen müssen, wenn es irgendwie geht.
Ja.
Doch,
ich denke mich gerade so ein bisschen in die Situation zurück, wo ich im Kreißsaal gearbeitet habe und ich finde es als Methode.
In
Schweden oder in Deutschland? Es ist im Grunde, in Schweden war es nicht so häufig mit den Geburtsbriefen, aber irgendwie noch in der Ausbildung. Und das kommt natürlich total auf die Hebamme drauf an, die den Brief in die Hand kriegt. Und es ist vielleicht jetzt auch keine schöne Information, das so weiterzugeben, aber letztendlich ist es jetzt auch nicht, dass die Briefe so ehrenhaft behandelt wurden, fand ich häufig. Mhm. Also das ist dann eher, ach ja, jetzt willst du auch noch eine
Extrawurst. Jetzt ist schon wieder eine, die eine Extrawurst will. Ne?
Ja, ach und irgendwie also ich möchte jetzt nur das Beispiel geruchsempfindlich, ach, wie willst du das wissen, wie du in der Geburt bist? Also es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen abwertend wird das manchmal aufgenommen, dass ich das zwar eine schöne Methode finde, diesen Geburtsbrief zu schreiben, aber vielleicht behalte ich den einfach, kann ich ja auch in meinem Herzen tragen und zu wissen, hey, hier, du meintest ja, es ist schwer zu formulieren, was dann letztendlich mein Problem ist, aber vielleicht weiß mein Partner, was... Ja, also, und vielleicht kann er es mehr.
Dann brauchst du halt auch einen Partner, der das formulieren kann. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ja, nee, also im Herzen tragen, das ist schön. Ja. Aber ich finde, das geht auch so ein bisschen um Verschriftlichung von Dingen, die du wirklich nicht willst. Von mir rede ich jetzt nicht von Mundgeruch, sondern von halt invasiveren Dingen, die ich im Vorfeld einfach nicht möchte. Und das möchte ich einfach verschriftlich haben. Das klingt jetzt hart, aber das geht ja schon mehr in die Richtung, dass schon Dinge, um dich zu schützen, dass schon Dinge krass. Gerade heutzutage, wo die Debatte Gewalt unter der Geburt auch so ein bisschen sensibler geworden ist, schon Dinge nicht durchgeführt werden oder nicht so häufig oder dazu tendieren, gegen den Willen durchgeführt zu werden, wenn sie verschriftlicht sind. Also um das mal sehr hart auszudrücken. Ehrlich, da gehen wir jetzt sehr weit weg von, ich muss wissen, was gut für mich ist und so, sondern das ist eher so mein Hintergrund.
Ich glaube, da kann ich mich jetzt überzeugen lassen. Da habe ich mich jetzt irgendwie in meiner Argumentation und dachte ich irgendwie, das ist ganz nett so.
Ja, aber das stimmt schon. Aber das ist ja eher so dann wieder Seiten der Hebammen. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch erlebt und habe halt immer gedacht und formuliere das auch ein bisschen indirekt mit, wenn ich das sozusagen eher als eine positive Möglichkeit, ne? Dass das immer auch ein Stück weit wirklich was ist. Und auch, wo ich auch glaube, das wissen die Leute auch. Die Leute wissen auch, dass das nicht immer alles so positiv ankommt, wenn man so Extrawünsche hat. Ne? Ja. Deswegen ist ja der gute Patient hat ja keine Extrawünsche. Ja. Und wir sind alle gute Patientinnen. Ja, die meisten, also erlebt ihr das, dass Frauen mal wirklich so, dass man jetzt denkt, jetzt aber...
Dass sie doch so viel fordern. Ne?
Was, das ist jetzt auch noch Zucker in Kaffee oder wie? Ne? Also das ist doch total selten. Die meisten musst du doch geradezu bitten darum, auch mal um die Ecke zu kommen mit denen. Ne? Ja. Sondern die entschuldigen sich pausenlos, die sind immer artig und brav und wollen möglichst keinen Ärger und keinen Dreck machen. Und ne? Ich würde sagen, dass die allermeisten Leute so ticken. Mhm. Ja. Und dass das System, auch wir, so funktioniert. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Ja? Das, wir erwarten auch, dass der gute Patient so tickt. Ne? Jetzt wir vielleicht nicht im Geburtshaus, weil wir tatsächlich wirklich eine andere Philosophie da auffahren. Und vor allem natürlich, wir fahren nicht nur eine andere Philosophie, wir stellen die Ressourcen bereit. Mhm. Ja? Also die Philosophie mag ja gar nicht so anders sein, nur wir stellen die Ressourcen bereit, diese Philosophie auch umzusetzen.
Ja.
Ja? Genau, und also ich finde halt immer, Forensik auch nochmal, aber ich finde, es ist wirklich so, es gibt so Dinge, von jedem von uns, davor habe ich persönlich Angst. Das ist das, was mir meine Würde raubt. Das so, und das finde ich, und darum geht es doch immer eigentlich. Also was ist das sozusagen, was eigentlich, auch wenn Geburten nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, wie schaffe ich trotzdem
meine Selbstbestimmung zu erhalten?
Würde zu behalten, Selbstbestimmung. Wie bleibe ich da? Auch wenn alles andere eben wegbricht. Das ist das, was ich meine, so in diesem, wie bereite ich mich da vor? Und dann sind wir jetzt nochmal kurz bei der Hypnose, Meditation, Entspannung, wie auch immer ihr wollt. Das ist dann natürlich was ich finde, wirklich manchmal leichter zum Vorschein kommt.
Ja.
In so einer entspannten, meditativen, wenn ich darüber meditiere, was ich brauche, um meine Selbstbestimmung zu erhalten.
Dann habe ich es halt
grundsätzlich notwendig ist.
Ja. Ja. Was könnte das zum Beispiel nochmal ganz konkret sein? Also wir spinnen jetzt mal die Situation.
Was ist das für dich? Nee.
Ja, genau. Ja, aber genau. Ich bin in der Situation, wenn ich jetzt mal im Geburtshaus Slang spreche, also es kommt nur zu einer Verlegung, weil die Geburt kann im Geburtshaus aus verschiedenen Gründen nicht beendet werden. Es ist kein Notfall, aber es bedarf eben der Verlegung in die Klinik, weil man dann nochmal andere Methoden anwenden kann, damit das Kind dort geboren werden kann. Und ich habe aber trotzdem nicht mehr die Situation, die ich mir am Anfang vorgestellt habe als Schwangere. Was kann ich in den Kreisel in dem Moment mitnehmen? Da haben wir zum Beispiel Dinge wie, also was einfach helfen kann, zusätzlich zu dem, dass ich vielleicht schon vorher nicht gelernt, aber oder doch was an die Hand bekommen habe, wie ich mich entspannen kann, wie ich in so eine tiefe Entspannung gehe, was kann das noch sein? zum Beispiel sowas wie, was du ja auch immer gerne sagst, bekannte Gerüche zum Beispiel, mhm. dass man was bei sich hat oder dass Frau was bei sich hat von ihrem Zuhause. Ob das jetzt eine Decke, ein Kissen, was auch immer. Irgendwas, was so ein bisschen an Zuhause erinnert, was vertraut riecht. Mhm. Was kann es noch sein? Die Musik mitzunehmen, das ist nicht immer möglich, aber wirklich vertraute, angenehme Klänge. Was kann es noch sein?
Ja.
Einfach, dass wir nur so ein paar Beispiele noch haben. Ich meine, das ist uns schon
einig. Letztendlich hast du ja jetzt, wo wir so viel über Hypnose und dieses innere Innenleben geredet haben, ich meine, letztendlich hast du ja auf jeden Fall dich nach wie vor dabei und das, was du kannst und für was du irgendwie so ein bisschen stehst. Das ist jetzt zwar abstrakter, aber letztendlich eben diese Möglichkeit, auch in der neuen Situation mich entspannen zu können und das Vertrauen darauf, dass ich das kann. Mhm. Das habe ich ja auch. Also ich meine, nur weil es jetzt im Geburtstag nicht klappt und ich die Tür zumache, kann ich ja trotzdem, bin ich ja immer noch die gleiche Person.
Nee, das ist schon klar. Ja. Aber ich meine, es wirklich nur an Sachen, die noch da zusätzlich helfen können, in so eine Entspannung zu bleiben. Ja. Klar, du sollst natürlich bei dir selbst sein und so. Was kann zusätzlich einfach nochmal es erleichtern? Was kann man mit auch in ein unruhiges Setting mit dazu nehmen, so ganz konkret?
Ich meine, was du vorher gemacht hast, finde ich, das kannst du mitnehmen, wenn du jetzt zum Beispiel bei jeder Wehe Blickkontakt mit deinem Partner aufgenommen hast, weil
Kontakt.
Ja, also ohne Berührung. Oder Berührung, einfach das war so der Anker in der Wehe für dich, dann kannst du das ja weitermachen auf jeden Fall.
Ja, also das ist aber auch ein Teil dieser Strategien, ne, die in der Meditation dann manchmal vorkommen oder die Leute sich dann danach auch aufschreiben. Das mache ich auch in auch ein Teil der Meditation ist zum Beispiel, wenn Gedanken kommen, also was hilft, Gedanken einzufangen, wenn so Gedanken kreisen, wenn die negative Gedankenspirale anfängt, dann, das macht Hypnobirthing auch, das ist dann aber eben bestimmte Worte und Sätze, die vorgegeben werden. Mhm. Ja, also dann kommt eben so dieses eben alles ist okay, alles ist gut, ich konzentriere mich auf mich und mein Kind, ich bin in Verbindung mit mir und der Welt und mit meinem Kind und so weiter und so fort. Und da, super, ne? Also erstmal, aber ich würde da eben immer diesen Schritt nochmal anders gehen, zu sagen, da in diesem Fall hilft vor allem das, was mir sowieso meine Sprache, meine Gedanken, ne? Oder vielleicht auch Beispiele. Also manche Leute haben dann eben, oder manche Frauen haben dann schon, nicht immer alle, junge Frauen haben das mitunter nicht immer, aber wenn es Beispiele gibt, wie sagen wir mal so der klassische Vergleich, das betrifft jetzt nicht alle Frauen, aber der klassische Vergleich ist ja der Marathonlauf. Wenn ich jetzt bei Kilometer 20 ans Aufhören denke, welche Gedanken kommen mir dann? Ja, und es gibt aber auch durchaus so andere Situationen im Leben, Abschiede, Trennungen manchmal, Herausforderungen, Prüfungen, das haben die meisten schon erlebt. Ja, welche Gedanken kommen mir dann, wie reagiere ich, was hilft mir, mich wieder einzufangen? Mhm. Ja, mich sozusagen wieder zu fokussieren und bei mir zu bleiben. Oder dann halt auch für die Partner sozusagen dann, was hilft in der Situation. Was ich da immer ganz viel versuche zu vermitteln, ist wirklich auch was ich manchmal, weiß nicht, wie es euch geht, was ich manchmal so beobachte in solchen Situationen, ist ja Enttäuschung auch. Ja, dass auch die Frauen enttäuscht sind von sich. Und dass eben auch verstärkt wird, weil die Männer auch enttäuscht sind oder Frauen.
Oder die also Frauen,
das begleitende Partner.
Ja. Oder vielleicht auch nur die Frauen. Also vielleicht reicht auch nur das Gefühl. Genau, vielleicht ist es ja wirklich gar nicht so unbedingt, aber es reicht schon das Gefühl
natürlich. Genau. Also so dieses, warum kriegt sie das jetzt nicht hin? Ja?
Wo
hakt es? Das ist natürlich immer liebevoll gemeint. Ne? Das ist irgendwie nie so krass offensichtlich, dass man jetzt denkt so, wow. Geht's noch, ja?
Ja.
Sondern immer irgendwie zugewandt und liebevoll. Und da bin ich immer wirklich immer am Wiederholen auch so dieses Grundsätzliche, sie gibt ihr Bestes. Keine Frau geht in die Geburt grundsätzlich mit dem Willen, irgendwie das Kind nicht herzugeben oder nicht mitzumachen oder ist mir egal, schneidet mich auf. Keine weiß ich nicht, aber das ist dann vorher schon geplant und überlegt. Ne? Also sagen wir mal, spontan geht jetzt keine Frau in die Geburt, sondern jede Frau gibt ihr Bestes.
Ja, ja. Aber das, da muss man den Ball vielleicht auch mal so ein bisschen an der Stelle, sorry, ich muss mich schon wieder unterbrechen, an der Stelle auch mal vielleicht auch gezielter auch zu den Partnern oder Partnerinnen zurückwerfen und diejenigen auch sensibilisieren, dass es nicht nur, also dass es nicht nur wichtig ist, die Frau dafür zu sensibilisieren, dass sie dieses Gefühl nicht zu haben braucht, sondern auch von der partnerschaftlichen Seite.
Ja, ja, aber das meinte ich eigentlich auch gerade.
Sorry. Dass
ich ja sozusagen auch den Partnern sage,
das habe ich dir vorweg
gesagt. Sozusagen, sie hat immer recht. Ja? In der Geburtssituation hat sie immer recht. Ja, es gibt keine, möglichst wirklich keine Konflikte. In der Situation darf es einfach mal keine Konflikte geben.
Ja, ja.
Und wenn es sie gibt, so, dann verarbeitet die mit euch selbst. Ja, ja. Also das kann, sie hat immer recht, sie gibt immer ihr Bestes und was auch passiert. Ne? Sie, sie tut es nicht irgendwie vorsätzlich, kein Bock mehr oder so. Ja?
Mhm.
Das finde ich zum Beispiel auch immer eine wichtige Strategie. Mhm. So dieses, und das ist manchmal schon wichtig. Also wenn ich so die Leute anschaue, ist das schon manchmal nicht unbedingt so ein klares Thema, wie sie so miteinander auch sind. Ne? Ja, so dieses, versteht ihr, was ich meine?
Mhm.
Es ist nicht so selbstverständlich, wenn ich jetzt meinen Mann angucke. Ich hoffe schon, dass er mich immer ständig und stets unterstützt, aber er findet mich auch nicht immer gut.
Ja.
Ja,
aber unter der Geburt auch nicht.
Auf jeden Fall.
Auf jeden fucking Fall.
Den Mund. Genau.
Ja.
Genau. Ja, aber in der Geburt bist du an meiner Seite und zwar vollkommen kritiklos.
Ja.
Mhm. Ja.
Und muss das auch vermitteln, mehr oder weniger. Mhm. Birgit, was wäre so, um das mal so, was wäre so zum Abschluss, was würdest du den Frauen mit auf den Weg geben? Oder unseren Hörerinnen?
Okay.
Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, irgendwas, was dir gerade noch einfällt, irgendwas, was du abschließend zu diesem doch sehr umfänglichen Thema, wenn man das mal so sieht.
Das finde ich voll die gute Abschlussfrage. Aber da wir der Birgit noch kurz Zeit geben, da eine Antwort zu finden, weil das ist ja schon krasse Information jetzt auf einen Satz. Noch ganz kurz, die eine würde ich noch, das würde mich nämlich auch noch interessieren, ob du selber mit Hypnose arbeitest für dich, mit dir. Also Selbsthypnose, Meditation. also ich meine, ist ja auch so ein bisschen drin jetzt, aber so im Allgemeinen hast du da. Ist das für dich?
Ja, also
Alltag?
Ich bin immer selbst auch in einer schönen Trance, wenn ich eine Trance induziere.
Ja.
Das ist so. Also das passiert bei dir automatisch.
Selbst auch. Also du kriegst das.
Ja,
cool.
Ja. Mhm. Genau. Und ich merke immer in der Intensität meiner eigenen Trance, wie auch gerade in Räumen, in Gruppen die Trance funktioniert oder auch bei der anderen Person. Das ist immer ganz schön. Das genieße ich also immer sehr. Ansonsten habe ich keine, ich mache kein Yoga und ich meditiere auch nicht regelmäßig in der Gruppe und bin da auch, nee, ich weiß nicht, also, aber das hatte ich auch vorher auch schon, ob das einfach ein Teil, aber ich glaube, das ist so ein Teil, dass mir das überhaupt liegt oder dass ich das mochte, dass ich gut von jetzt auf gleich abschalten kann.
Mhm.
Also ich kann auch in der Ecke stehend schlafen oder so.
Mhm.
Ja,
das ist
also
sehr praktisch, die Eigenschaft.
Das ist auf jeden Fall als Hebamme gut und, und das, ja, das hat schon auch so ein, das ist so nicht ganz unähnlich dem, ich kann an der Stelle meine Gedanken so kontrollieren, dass ich sie runterfahren kann.
Ja.
Mhm.
Ja.
Das
ist
total. Dann würde ich
das Zusammenfassung
von. Und dann gern, weil ich finde, das ist eine schöne Abschlussfrage. Ich wollte die vorher noch anstellen. So, dein Satz für die Schwangeren.
Oh je, ja.
Ich meine, die ganze Stunde letztendlich wahrscheinlich.
Ja, das ist wirklich komplex und jetzt einfach so. Also, das, was mir so als erstes gerade kam, der erste Gedanke, der so, was ich mir wünsche, ist wirklich einfach diese, jetzt gerade wieder diese Stärkung der Frauen in ihrem Selbstbewusstsein. Also ich nehme eher Frauen wahr, die aufgrund der in vielen Informationen und dieser, also ich nehme eher Verunsicherung wahr, ich nehme eher ängstliche Frauen wahr, ich nehme so, ich wünsche mir von Frauen, dass sie keine guten Patientinnen sind.
Das ist doch schön. Ja, das ist doch gut.
Ja. Schönes Abschlusswort.
Ja, ja, super, Birgit.
Dann,
vielen Dank.
Danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, wir freuen uns wie immer über Feedback.
Genau, an hebampod@posteo.de. viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal.